Das ist ein denkenswertes Zitat vom 18. Wir gerade die Abstimmung im Bundestag zu dem Zugangserschwerungsgesetz. Ja, ich denke wirklich, die Leute werden sich noch wünschen, wir wären politikverdrossen. Der Vortrag, das Titel des Vortrages ist Disconnected Worlds. Das ist so ein bisschen, nimmt das Anstoß am Titel der diesjährigen CeBIT, die hieß nämlich Connected Worlds. Ist eigentlich ein bisschen seltsam, weil es davon ausgibt, dass es verschiedene Welten gibt, aber eigentlich ist es so, dass das Internet eine Welt ist und kein Plural braucht. Insofern kann, wenn man von Connected Worlds spricht, dann ist da auch immer die Disconnection, die da so ein bisschen mitschwingt. Bevor ich zum Vortrag komme, möchte ich auf ein Thema eingehen, was heute aktuell ist, eigentlich schon seit 2 Wochen, aber was heute besonders aktuell geworden ist. Im Parlament geht zurzeit die Deklaration 29 rum, die ist von so ein paar Hinterbänklern aus Italien und ich glaube aus Litauen abgefasst worden. Das haben bisher 324 Parlamentarier in Brüssel unterschrieben. Die Deklaration 29, die versucht ein Early Warning System für Pädophile zu etablieren. Dazu sollen Suchanfragen bei Google aufgezeichnet werden und analysiert werden. Wie euch klar ist, die Analyse von Nutzergruppen wird sich nicht darauf beschränken, Pädophile zu schnappen. Wobei auch die Frage ist, wofür möchte man Pädophile bestrafen? Dafür, dass sie eine Neigung haben? Letztendlich ist bei dieser ganzen Debatte, wie wir später auch sehen werden, es ist wichtig, wir bekämpfen nicht die Neigung, wir bekämpfen, wenn, dann die Auslebung. Insofern ist es halt kritisch, wenn hier Leute anhand von Suchanfragen identifiziert werden sollen. Also es ist ziemlich klar, in welche Richtung das zielt. Damit kann man Linke, Rechte, Schwule, wen auch immer identifizieren. Wobei natürlich, ich glaube, man müsste den Parlamentariern mal ein bisschen was über False Positives erzählen, aber das ist dann ein anderes Thema. Auf jeden Fall sollten wir das nicht unter den Tisch fallen lassen. Wenn ihr einen Parlamentarier kennt, schreibt dem eine Mail, fragt den, haben Sie diese Deklaration mit unterzeichnet? Wenn ja, warum? Und wenn ja, wieso haben Sie es nicht gelesen? Man kann ja mal gucken, wie das Ganze aussieht. Ziemlich dramatisch, ne? Dieses Kind, dieses arme Kind. Unterschreiben Sie diese Deklaration, stoppen Sie sexuelle Belästigung, stoppen Sie Pädophile und stoppen Sie Kinderpornografie. Das Ding ist, wenn die Leute mal sich die Deklaration durchgelesen hätten, hätten sie gelesen, naja, die Direktive 2006/24/EC, also Vorratsdatenspeicherung, soll ausgeweitet werden auf Suchmaschine. Und ganz seltsam ist hier dann dieser Hinweis auf das Existing System for Food Safety. Kann man hier nicht lesen, ist ein Bug im Evins. Also ich frage mich, was Lebensmittelsicherheit damit zu tun hat, Suchanfragen bei Google zu monitoren. Ja, aber das ist genau auf dem Niveau, findet leider die Diskussion in Brüssel teilweise statt. So, Thema dieses Talks sind aber eben Internetsperren. Und das ist erstmal die Frage, worüber reden wir eigentlich, wenn wir auf der europäischen Ebene von Internetsperren reden? Wir haben da erstmal das COSPOL-Projekt, also Comprehensive Operational Strategic Planning for the Police. Das wurde 2004 initiiert. Herausgekommen ist unter anderem Zirkamp, wo eben solches Material gesammelt werden soll. Und ein Teil von Zirkamp ist eben dieser Child Sexual Abuse Anti-Distribution Filter. Kripos in Norwegen, also der Herr Ludwigsen, der auch an der Ausgestaltung der Verträge in Deutschland mitgearbeitet hat, ist da Frontrunner, also Programmmanager, unterstützt wird das Ganze von CEOP in United Kingdom. Weitere Forerunner sind Spanien, Belgien, nicht vergessen, von denen werden wir nochmal hören. Dänemark, Finnland, Schweden, Frankreich, Irland, Italien, Malta, Niederlande, Polen und Deutschland. Niederlande ist ganz spannend. In Niederlanden haben sie Probleme, das Sperrsystem zu implementieren. Das sollte eigentlich schon am 1. April live gehen, aber die haben sich dafür entschlossen, eine ziemlich tiefgreifende Sperrmethode zu implementieren und die haben es einfach noch nicht fertig. In Polen war es letztes Jahr auch Thema. Die Polen haben das abgeschmettert. Die Diskussion in Polen ging auch erstmal nur um Urheberrechtsverletzungen. Wie es in Deutschland passiert ist, haben wir auch mitbekommen. Dann, ja, wer sind die Player? Zweitens, das eine war jetzt quasi die Police, die Exekutive, und jetzt sind die NGOs. Also INEXO ist eben diese European NGO Alliance for Child Safety Online und die wird für 2 Jahre, also 2008 bis jetzt im September 2010, mit 300.000 Euro finanziert. Die Mitglieder, Einladung, also ich soll sagen, Mitglied bei INEXO wird man nur auf Einladung. Die haben also quasi die ganzen Sperrbefürworter mal eingeladen, Mitglied bei Nexo zu werden. Das sind eben die usual suspects, eben Save the Children. In Dänemark heißen die auch Red Barnet. Dann ECPAT, NSPCC in England, das ISPCC in Irland. Dann CHIS und Innocence in Danger. Ich war ja letztens auf der Inexo-Konferenz, da konnte man die alle mal treffen, war ganz spannend. Aber eins ist wichtig, treibende Kraft bei Inexo ist vor allem der John Carr, der eben für CHIS in England gearbeitet hat. Und der wirbt selber damit, dass er in England jetzt schon seit 12 Jahren an Sperren arbeitet. Also der hat de facto Sperren in England mit etabliert. Das ist auf seine Initiative mitgewachsen. Und der Name Carr, der wird euch nachher nochmal auffallen. Ja, wer sind die Player? Drittens, jetzt haben wir die Legislative. Sperren wurden schon länger vorbereitet. Wir haben da einmal Roberta Angelilli, die ist Europaparlamentarierin und die hat schon in der letzten Legislaturperiode auf eine ziemlich unschöne Art und Weise versucht, das Parlament dazu zu bringen, Sperren auf die Agenda zu bringen, indem die Kommission beauftragt wurde, einen Entwurf zu einem Sperrgesetz oder einer Sperrdirektive auszuarbeiten. Sie hat da im Prinzip formal in Entscheidungsprozesse eingegriffen, um die Parlamentarier zu tricksen, dass sie halt dass sie Sperren unterstützen. Also das war ziemlich unschön. Ich hoffe mal, dass die Details auch nochmal irgendwo im Netz stehen werden. Wir hatten jetzt den Vertrag von Lissabon, der seit 1. Dezember 2009 gilt. Dieser Entwurf, dieser Direktive wurde deswegen nochmal neu aufgelegt und kam jetzt von Frau Malmström. Diskutiert wurde schon vorher darüber. Das hat das Ganze jetzt ein bisschen verzögert, das war das Retabling und das kam jetzt am 28. März wieder zurück. Und zwar mit dem Vorschlag von Frau Malmström zum Kinderschutz, der eben auch Sperren enthält. Gerüchteweise, also die Leute haben sich ja gewundert, Frau Malmström gehört nun mal zum liberalen Flügel. Die war früher in ALDE, hat auch viele Freunde in ALDE. Und ist die Frage, warum eine liberale Kommissarin Sperren versucht zu etablieren. Eines der Gerüchte war eben, dass die Kommission diesen Vorschlag jetzt gemacht hat, damit eben nicht über den Rat der Europäischen Union hintenrum, über die spanische Präsidentschaft und die belgische Präsidentschaft, wie gesagt, Spanien und Belgien sind mit Forerunner, die Sperren eben über Hinterzimmerpolitik durchgesetzt werden. Wir haben jetzt gerade die spanische Präsidentschaft und danach folgt die belgische Präsidentschaft. Beides sind Länder, die an Sperren interessiert sind. Belgien sperrt auch. Und sozusagen, das ist genau der Zeitraum, in dem jetzt Sperren durchgesetzt werden sollen, innerhalb dieser beiden Präsidentschaften. Super, da habe ich was falsch gemacht. Dieses Diagramm soll eigentlich den Co-Decision-Prozess zeigen. Das ist, wenn man mit dem Komma verrutscht. Ach ja. Also wir haben hier den Proposal von der Kommission. Dann müssen die nationalen Parlamente eine Meinung dazu abgeben. Da gibt es eine Stillhalteperiode, 8 Wochen. Die läuft jetzt demnächst ab. Das war auch genau die Sache, die jetzt neulich hochgekocht wurde von der Grünen-Fraktion. Die Grünen-Fraktion hat nämlich dafür plädiert, formal eine Rüge auszusprechen wegen Verletzung des Subsidiaritätsprinzips. Und zwar, weil nämlich die EU eigentlich für Sperren gar nicht zuständig ist, weil Gefahrenabwehr ist Ländersache. Das wurde im Rechtsausschuss vertagt und ist damit nicht mehr die Subsidiaritätsrüge ist damit nicht mehr rechtzeitig möglich. Also die Meinung des Bundestages, Sperren wären doof, wird nicht mehr berücksichtigt werden. Ja, dann natürlich können auch andere Körperschaften, also zum Beispiel der Bundesrat, eine Meinung einbringen. Dann geht es in die erste Lesung im Europaparlament. Das Ergebnis der ersten Lesung im Europaparlament geht zusammen mit der Meinung der Kommission zum ersten Entwurf in den Council. Der kann das Ganze zustimmen, kann das verändern oder gibt eine eigene Meinung ins Parlament. Dann geht das weiter in das Parlament und im Parlament ist es Second Reading und dann irgendwann sowas wie eine Schlichtung. Wie gesagt, ein bisschen kaputt. Begonnen hat das Ganze natürlich am 29.03. Die 8 Wochen sind demnächst um. Die Diskussion findet jetzt in den Fraktionen und in den zuständigen Ausschüssen statt. Das sind also der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, der heißt netterweise Liebe. Ausschuss für Kultur und Bildung und der Ausschuss für Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter. Kalt und Femme liefern eine Meinung zu dem Ganzen ab, der wird dann in Liebe berücksichtigt und Liebe liefert halt einen Bericht ans Parlament. In dem Ausschuss gibt es jeweils immer einen Berichterstatter, das ist in dem Fall bei Liebe, ist das Frau Angelilli, das ist die, die mit diesen Tricks versucht hat, das Parlament dazu zu bringen, Sperren zu befürworten. Frau Angelilli erarbeitet also diesen Bericht, diesen Rapport, und diesem Rapport folgen jeweils aus den Fraktionen Mitglieder der Fraktionen, die mit dem Thema befasst sind, die dann quasi ihre Meinungen und die Anhänge mit an den oder Änderungen mit einbringen an den Entwurf. Mit dem Entwurf geht dann die Berichterstatterin in die Verhandlungen mit dem Rat der Europäischen Union, also wieder Frau Angelilli, EVP und leider wahrscheinlich Sperrbefürworter, also ist wahrscheinlich Sperrbefürworter. Was passiert als nächstes? Auf Initiative der Kalt-Berichterstatterin der EVP gibt es im Juli eine Anhörung mit dem Titel Child Abuse on the Internet. So habe ich es gehört, mündlich überliefert, aber irgendwie so wird es heißen. Dazu muss ich sagen, Kindesmissbrauch findet nicht im Internet statt, sondern im wahren Leben. Aber alleine schon diese Themensetzung zeigt, worum es geht. Es geht um die Kontrolle des Internets und auch um ja, dieses Eindringen in die Social Networks, wo dann gerne das Grooming vorgeschoben wird. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass mit diesem Titel dieser Veranstaltung eine differenzierte Diskussion über Wege und Maßnahmen gegen Kindesmissbrauch möglich sind. Im September wird höchstwahrscheinlich eine Anhörung vor dem federführenden Liebeausschuss stattfinden und bis dahin wird in den Fraktionen, in den zuständigen Ausschüssen die Diskussion zur Direktive stattfinden. Die Sperrgegner im Parlament, die brauchen unsere Argumente und konkrete Verbesserungsvorschläge für die Direktive. Das heißt in Legalese, also die brauchen das irgendwie im Juristenenglisch oder Deutsch. Viele Sperrbefürworter, besonders die von den Kinderschützern, die brauchen unsere freundliche Fortbildung. Die kann man vielleicht ein bisschen an die Hand nehmen. Ich weiß, das ist so ein bisschen so ein Clash of Cultures. Es sind höchstwahrscheinlich alles Frauen. Wenn man sich die Ausschüsse anguckt, da sitzen sehr viele Frauen drin. Muss aber sagen, ich habe mit vielen von denen geredet, die sind eigentlich ganz vernünftig. Das Problem ist bei der ganzen Sache, dass die EVP, also die das CDU-Äquivalent im Europaparlament, die hat fast die Hälfte der Sitze im Europaparlament. Ohne die EVP läuft im Europaparlament gar nichts. Das heißt, wir müssen dort mit Leuten aus der EVP reden, besonders mit den Kinderschützern. Das wird schwierig und das braucht eben ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber wenn ihr das habt, wäre das sinnvoll, wenn ihr das benutzt, um mit den Leuten zu reden. Das natürlich nicht nur mit den Deutschen, weil die Deutschen wissen schon, was alles passieren kann, wenn man so eine Debatte hat. Auch für die anderen. Ja, mit wem kann man reden? Das ist der Herr Alvaro, der ist definitiv gegen Sperren. Der hat sich sogar öffentlich dazu geäußert, der gehört zur ALDE-Fraktion. Das hier ist Herr Voss, der ist von der EVP, auch Deutscher. Der ist ein bisschen differenzierter in seiner Position, aber ich weiß nicht, ob er Sperren wirklich ablehnt. Das ist Frau Sippel. Frau Sippel ist Schattenberichterstatterin für die S&D, also für die SPD sozusagen im Europaparlament. Die arbeitet sozusagen zusammen mit der Angelilli im Liebeausschuss, um da vernünftigen Entwurf hinzukriegen. Das hier ist Frau Paliadeli, sollte Berichterstatterin, Opinion-Berichterstatter in Kalt werden, ist sie aber nicht geworden. Dieser Herr, der heißt Morales, von dem werden wir vielleicht noch hören, der sitzt für die Labour Party als S&D in Liebe, wenn ich das richtig, nee, ja doch, sitzt in Liebe und ist Sperrbefürworter. Labour, also die englischen Sozialdemokraten, sind alle Sperrbefürworter. Von der Seite werden wir also noch wahrscheinlich ein paar Querschläger sehen. Den kennt ihr vielleicht, das ist Jan-Philipp Albrecht, der sitzt für die Grünen im Europaparlament, der ist definitiv ein Sperrgegner. Das hier ist Jean Lambert. Das ist Jean Lambert, sitzt auch für die Grünen im Parlament. Die ist auch gegen Sperren, denke ich mal. Das hier ist der Herr Weber, Manfred Weber. Der ist wahrscheinlich definitiv für Sperren. Das ist Frau Honeyball, British Labour, wahrscheinlich für Sperren. Ganz spannend, der wissenschaftliche Mitarbeiter von Frau Honeyball, der zu dem Thema arbeitet, der heißt Carr mit dem Nachnamen. Ich habe vorhin schon mal Carr erwähnt. Das ist John Carr, ist der Typ, der in England Sperren durchgesetzt hat, und George Carr, sein Sohn, der arbeitet bei ihr als wissenschaftlicher Mitarbeiter und der arbeitet übrigens diesem Herrn hier zu. Ja, das ist Frau Hirsch, die ist definitiv gegen Sperren. Das ist Frau Kammer-Ewert, die ist die Opinion-Berichterstatterin in Kalt. Die hat einen sehr fähigen Assistenten und ist höchstwahrscheinlich gegen Sperren. Das ist übrigens Frau Angelilli, ich würde mal sagen, unser Nemesis. Ich war ja letztens auf dieser Enexo-Konferenz, aber muss dazu sagen, sie hatte dort eine äußerst differenzierte Position und hat schon darüber gesprochen, welche Veränderungen alle nötig sind. Also da ist mit ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche wahrscheinlich doch noch eine Menge zu machen. Vielleicht ist sie ja doch nur eine Karrieristin und nicht wirklich von Sperren überzeugt. Das hier ist Frau Verhaien, die ist von der EVP, die hat auch einen sehr fähigen Mitarbeiter. Frau Verhaien braucht unsere Unterstützung, würde ich das jetzt mal so ausdrücken. Das hier ist Frau Entwelt, die ist stellvertretende Vorsitzende Liebeausschuss. Frau Entwelt ist gegen Sperren, denke ich, aber Frau Entwelt ist dummerweise mit Frau Malmström befreundet. So wie viele, das ist das Problem mit der ALDE-Fraktion. Also die Liberalen im Europaparlament, die haben ja alle mal mit der Frau Malmström quasi im Parlament zusammengesessen. Und die kennen die persönlich und die haben deswegen ein bisschen Probleme, sozusagen da in Opposition zu treten. Ja, das hier ist, oh, entschuldigt, Lambrinidis, griechische MEP, S&D-Fraktion, der ist wichtig, der ist in dem ganzen Spiel wichtig, der braucht unsere Argumente und vielleicht noch ein bisschen Überzeugungsarbeit, dass es wichtig ist. Aber er hat, glaube ich, damals das letzte Mal Sperren diskutiert worden, weil hat er mitgeholfen, dass die Sperren nicht kommen. Das ist Frau Wikström, ALDE, und kommt aus Schweden, was wieder unser Problem mit der Frau Malmström deutlich macht. Frau Malmström hat halt viele Freunde in ALDE, ist aber wahrscheinlich nicht für Sperren. Das ist Frau Trüppel. Frau Trüppel ist für die Grünen im Kalt und dort macht sie Schattenberichterstatterin. Ja, das waren sie dann schon. Wie man sieht, das ist halt nicht vollzählig, da fehlen halt noch Leute. Wenn man sich vorstellt, in jedem Ausschuss sitzen 40 Mitglieder. Also das wären deutlich mehr, als da vernünftig auf den Bildschirm gepasst hätten. Ja, was sind so die Angriffspunkte des Entwurfs? Also erstmal, das fängt mit der Kinderpornografie-Definition an. Die ist nämlich ziemlich weich im Entwurf. Kind wäre jede Person unter 18. Kindliches Aussehen, also Aussehen wie unter 18, wird schon als Definition für Kinderpornografie herangezogen. Und ehrlich gesagt, ich bin ja hier für MOGIS. Also wir haben uns ja mal ursprünglich gegründet als Missbrauchsopfer gegen Internetsperren. Jetzt sind wir nur noch eine Stimme für Betroffene. Wir finden einfach, dass es das falsche Wort ist. Weil das ist jetzt auch für euch wichtig, wenn ihr mit Leuten sprecht, also ich kann euch echt nur empfehlen, vermeidet das Wort Kinderpornografie, weil das einfach das falsche Wort ist. Weil nämlich Pornografie bezeichnet üblicherweise szenische Darstellung einvernehmlicher Erwachsenensexualität. Bei Kindern aber kann man üblicherweise nicht von Einvernehmlichkeit ausgehen. Außerdem sind die Kinder keine Schauspieler. Was man da sieht, das ist eine Dokumentation eines sexuellen Missbrauchs. Das wäre also auch wichtig für die Politik, wenn ihr Politiker trefft, mit denen redet, macht denen klar, auch für die Täter, ihr könnt auch den Konsumenten nicht sagen, dass sie da Pornografie konsumieren. Es ist die Darstellung einer Straftat, die Dokumentation einer Straftat. Ja, sogar Zürkamp nennt diese Darstellung nicht mehr Kinderpornografie. Als ich das letztens gesehen habe, wäre ich ja fast vom Stuhl gefallen. Die haben stellenweise, ließ sich das, als hätten sie von uns von der Webseite kopiert. Ja. Weitere Angriffspunkte. Also wie gesagt, wir sprechen bei MOGIS generell eigentlich nicht von Kinderpornografie, außer um verstanden zu werden. Also die Darstellung sexuellen Missbrauchs im Internet ist üblicherweise eigentlich der Spiegel gesellschaftlicher Zustände. Es gibt eben Täter, die Kinder sexuell missbrauchen. Technologie ist generell zur Lösung gesellschaftlicher Probleme nur bedingt geeignet. Eine Webseite, die solche Dokumente enthält, muss nur einmal durch das Handeln eines einzelnen Staaten entfernt werden. Um denselben Effekt mit Sperren zu erreichen, muss in jedem Land bei jedem Provider gesperrt werden, ansonsten sind die Inhalte weiter verfügbar. Gerade also, wenn man auf europäischer Ebene oder international guckt, wäre das quasi das Beispiel par excellence, wo man Synergien bei der Bekämpfung von Straftaten nutzen könnte. Es ist nämlich so, bisher sind diese Inhalte im Durchschnitt 30 Tage im Netz, nachdem sie bekannt gegeben wurden. Wenn man das mal vergleicht mit den Banktrojaner und Phishing-Webseiten, die sind im Schnitt nach 4 bis 8 Stunden aus dem Netz. Zudem ist Notice and Takedown ist für jeden möglich, auch wenn das BKA mal behauptet, die Beamten dürften das nicht machen. Die meisten Provider haben Acceptable Use Policies, sowas wie AGB, und die sind häufig deutlich enger gefasst als die örtlichen Gesetze. Meistens steht da drin, irgendwie anstößige Inhalte sind verboten. Wenn man die Provider also anruft, dann führt das häufig zur Entfernung und Kündigung durch den Provider. Das funktioniert sogar mit Child-Modeling-Seiten in Japan. Also mit Sachen, die nicht mal in Deutschland wirklich illegal sind, sondern im Graubereich. Ja, was schlägt die Politik nun statt Entlöschen so vor? Schlägt dem vor, also die Polizei findet jetzt die Dokumentation eines sexuellen Missbrauchs im Netz und stellt da jetzt ein Paravent davor. Die Weiterverbreitung wird dadurch ja nicht unterbunden. Eins ist klar, wenn man sozusagen sich so einen Polizist bei der Arbeit vorstellt, der muss einen Vorgang beenden. Wenn der da sagen kann, ja, ich habe die Webseite gesperrt, ist ein Vorgang unter Umständen beendet. Das heißt, die Sperren werden die Motivation, eine Löschung voranzutreiben, tatsächlich senken, deutlich senken wahrscheinlich sogar. Dann hat er schließlich schon irgendwas getan, ne? Zumal ist es so, wenn man sich mit den Polizisten unterhält, die Sperren befürworten. Also ich hatte da so ein Schlüsselerlebnis letztens bei der INEXO-Konferenz mit dem Vertreter von Interpol. Also die Polizei scheint diese Sperren als Spamfilter für ihre Honeypots benutzen zu wollen. Die Polizei lässt manchmal solche Server länger online, um Leute zu fassen, die sich solche Inhalte angucken. Und die sagen, ja, wir haben zu viele zufällige Zugriffe. Ja, wir wollen weniger Strafverfahren eröffnen, wir wollen quasi nur die erwischen, die da tatsächlich willentlich draufgehen. Auch das suggeriert mir eigentlich, dass die Webseiten eher noch länger online bleiben, zumal die Polizei diese Webseiten als Ermittlungswerkzeuge zu sehen scheint. Also eben als eine Art Rasterfahndung für Pädophile, wobei wir wieder sind an dem Anfang mit dem Early Warning System. Also für die Polizei scheinen diese Webseiten, auf denen die Dokumentation sexuellen Missbrauchs zu erhalten ist, als eine Art Ermittlungsinstrument, als eine Art Rasterfahndung zu sehen für eben Leute, die an so Material interessiert sind. Das war ja auch bei der Operation Himmel so, damals der Server wurde ja wenigstens 8 Monate online gelassen. Dabei wurden in Deutschland 12.000 Anschlussinhaber und weltweit 92.000 Anschlussinhaber ermittelt. Wobei, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, das war Weihnachten 2007, da wurden ja ein Großteil der Verfahren einfach eingestellt, weil nicht klar war, was die Leute sich angeguckt haben und ob das überhaupt strafbar war. Also Köln war da, glaube ich, ganz groß mit 500 Verfahren, die sämtliche geschlossen wurden. Ja, was ich jetzt in Brüssel gesehen habe, ist, die Politiker werden zurzeit so ein bisschen weich gekocht, so nach dem Motto, ja, diese Darstellungen wirken retraumatisierend. Ich kann jetzt nur so sagen, es ist nicht, dass die Bilder auf einer Webseite sind, auf einer spezifischen Webseite, die das Problem sind, sondern das Problem ist, dass diese Bilder existieren an sich. Ja, weil diese Bilder können jederzeit auftauchen. Das ist das Problem. Wenn es eine Dokumentation, ein Bild von dem sexuellen Missbrauch gibt, dann können diese Bilder jederzeit auftauchen. Das Problem ist nicht, dass sie jetzt gerade auf dieser Webseite aufgetaucht sind, sondern dass sie irgendwo auftauchen können. Das kann bei einem Herrn Taus auf dem Telefon sein oder sonst irgendwie bei irgendwelchen Leuten im DVD oder sonst wo. Das ist halt so eine Sache. Also es ist die Existenz dieser Bilder, die retraumatisierend ist. Und das sollte man den Politikern auch sagen, nicht, dass die auf die Propaganda von den Sperrbefürwortern reinfallen. Sogar Save the Children als Sperrbefürworter weisen darauf hin, dass Sperren und Löschen nur ein Zeichen setzen sein kann, weil man den Opfern letztendlich nicht suggerieren sollte, dass das das Problem überhaupt löst. Ja, es soll ein bisschen helfen. Ich habe da mal so eine Frage am Rande, also das ist letztens aufgekommen. Es gibt da so eine riesige Datenbank von Missbrauchsdarstellungen, die von den europäischen Polizeien betrieben wird. Im Gegensatz zu den Bildern im Internet sind diese Bilder dort wahrscheinlich sogar mit Namen verschlagwortet. Da hat man also Missbrauchsdarstellungen, zu denen man sogar unter Umständen einen Namen herausfinden kann. Es ist für mich die Frage, auf welche Art und Weise sind die Bilder dort abgelegt? Ja, also sind das nur Hashes, die da hinterlegt werden oder sind da wirklich die Bilder erreichbar? Bei der Operation Himmel damals wurden ja auch 4 Polizeibeamte verurteilt, weil die sich solche Bilder angeguckt haben. Also wenn man eine europaweite Datenbank von solchen Bildern hat, wie ist denn das gelöst? Wie ist denn die Verknüpfung mit den Metadaten? Kann ich herausfinden, ob mal von meinem Nachbarn da drin irgendwelche Missbrauchsdarstellungen sind? Wer hat Zugriff auf diese Bilder? In welcher Detailgenauigkeit? Also haben die Leute nur Zugriffe auf Hashes oder Signaturen oder können sie auf Bild- und Metadaten zugreifen? In welchem Umfang wären diese Bilder anderen Behörden auch im Ausland zur Verfügung gestellt? Das ist auch so eine Frage, weil letztendlich hat man einen riesigen Pool von Missbrauchsdarstellungen. Wenn da mal wieder eine Festplatte verloren geht, dann wird das ganz schön peinlich. Also nicht nur peinlich, für die Leute, deren Bilder da mit Namen verschlagwortet sind, ist das ziemlich dramatisch. Um zum Entwurf zurückzukommen. Also das vorher war eben so eine Sache mit den Bildern. Wenn man ein Zeichen setzen will, dann sollte man vielleicht solche Bilder gar nicht langfristig speichern. Aber, also, wenn man sich den Entwurf anguckt, in der Erklärung zur Subsidiarität am Anfang erklärt er, dass eigentlich wegen der eventuellen Einschränkung der Meinungs- und Rezipientenfreiheit in den Mitgliedstaaten ein Gesetz für die Sperren implementiert werden müsste. Das ist eben Gegenstand von Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention, dass Einschränkungen der Meinungs- und Rezipientenfreiheit eben nur durch ein Gesetz passieren dürfen, so wie es in Deutschland eben gemacht wurde mit dem Zugangserschwerungsgesetz. Diese hochgelobten Sperren in England und Schweden beruhen nämlich auf freiwilligen und geheimen Vereinbarungen der Provider mit der Regierung. Da fand kein Gesetzgebungsprozess und auch damit keine öffentliche Diskussion wie in Deutschland statt. Deswegen sind wir in Deutschland exemplarisch, weil nämlich nur in Deutschland tatsächlich die Diskussion zu dem Thema so stattgefunden hat. Und das sehe ich auch als unsere Verantwortung, dass wir eben als Deutsche in dieser Diskussion mit dem Wissen, das wir aus dem letzten Jahr haben, über den Ablauf der Diskussion, über den Inhalt der Diskussion, eben auch in Europa eine Verantwortung haben, die Sperrdebatte ins Laufen zu bringen, glaube ich sogar. Aber so richtig ist das noch nicht angekommen. Im Parlament ist das inzwischen angekommen. Die sind jetzt schon etwas, wie soll man sagen, sensibilisiert, um es mal milder auszudrücken. Aber die brauchen eben auch Druck von der Basis zu Hause. Also in dem Fall, wenn ihr Kontakte nach Schweden habt, wäre es ganz sinnvoll, dass man da mal ein paar Sachen nachforscht. Also zum Beispiel diese 50.000 Treffer, die da Frau Malmström immer wieder in die Runde wirft, wovon sie selber sagt, die Zahlen sind nicht belastbar. Also wenn ihr irgendwie Kontakte nach Schweden oder nach Norwegen oder nach Dänemark habt, dann wäre das vielleicht ganz sinnvoll, dass ihr die benutzt, um dort die Diskussion voranzutreiben und von dort Diskussionen hierher zu bekommen für die Diskussion, also Informationen für die Diskussion zu bekommen. Ein weiteres Problem, also nicht nur die freiwilligen Vereinbarungen, sondern in vielen CIRCOM-Mitgliedern sind das Dritte, die die Sperrliste zusammenstellen. In England ist es das IWF, Internet Watch Foundation, und in Schweden ist es anscheinend ECPAT. Das sind also Dritte, Vereinigungen, Private, die die Liste zusammenstellen und dann damit bestimmen, was gesperrt wird. Also nicht nur, dass es die Polizei ist, die Geheimlisten da verbreitet, sondern es sind dort wirklich Dritte, die da entscheiden, was gesperrt wird. Also so ungesetzlich sind die Zustände in den Ländern, in denen schon gesperrt wird. Um dann dieser Willkür vorzubeugen, wäre die Minimalforderung, dass ein Richter befasst ist, und zwar mit einem qualifizierten Richtervorbehalt, und dass die Umsetzung der Sperren in den Ländern, die sperren wollen, durch ein Gesetz passiert, dass dort in den Ländern eine Diskussion stattfindet und dass sie das eben nicht über die Hintertür, über eine geheime Vereinbarung mit den Providern durchsetzen können. Aber ein ganz wichtiger Punkt, wir sind Pressure Group, wir müssen Druck ausüben und deswegen sollten wir nicht zu früh mit irgendwelchen Kompromissen in die Diskussion gehen. Es ist aber nur klar, das ist auf jeden Fall zu fordern. Ein Richter muss mit der Sperrung befasst sein, es muss der Richter muss qualifiziert sich zu der Sperre äußern, es muss ein Verfahren geben. Ja, das aber später für den Kompromiss, den wir irgendwann erzielen müssen. Wenn nachher die Kameras aus ist, sage ich ein bisschen mehr dazu. Also in der Diskussion nachher irgendwann die Kamera vielleicht ausmachen. Aber das ist eben für später. Im Moment müssen wir Druck aufbauen. Sperren sind also abzulehnen, komplett abzulehnen. Ehrlich gesagt, die Maximalforderung wäre, dass das Parlament in das Gesetz reinschreibt, Sperren sind zur Bekämpfung sexuellen Missbrauchs von Kindern nicht geeignet. So, das wäre so die Maximalforderung, von da kann man sich dann ja irgendwo in der Mitte treffen. Aber wenn man schon hier anfängt, dann landet man woanders. Also wir müssen schon von dort argumentieren, Sperren sind abzulehnen und sind für die Bekämpfung sexuellen Missbrauchs von Kindern nicht geeignet. Hier klemmt was. Ja, was ist zu tun? Ich finde ja, jeder kann was tun, weil neben den Bemühungen von den ganzen bekannten Organisationen haben viele Einzelpersonen die Sperrdebatte vorangebracht. Die Petition kam ja von Franziska Heine und ihren Freunden, das waren nur 3 Personen, die die Petition geschrieben haben. Zeichne mit, zum Beispiel die Webseite von Christian Rack, wenn ich den Namen jetzt richtig in Erinnerung habe, der da sozusagen die Argumente zusammengefasst hat auf eine Art und Weise, dass man es ausdrucken konnte und dann auch gleich mit Click-Through zur Petition, war wunderschön gemacht. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich hatte vor dem Zug kein Internet, Eltern in Informatikberufen mit über 400 Unterschriften von Hanno Zula, das war auch eine gute Sache. Ja. Also wenn ihr so eine Idee habt, so eine kleine verrückte Idee, macht das einfach. Sehr schön zurzeit ist gerade Cleanternet von Alexander Lehmann. Da freut sich gerade die Leute in Brüssel drüber. Also das ist quasi, das hat dort jeder gesehen. Ja, wenn ihr sowas macht, was dann in Brüssel jeder gesehen hat, habt ihr ganz schön was erreicht. Also auch du, jeder von euch. Jeder von euch kann in dieser Debatte was erreichen. Wirklich jeder. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir müssen weiter die öffentliche Meinung beeinflussen. Dies aber eben nicht nur in Deutschland. Schreibt auch mal in der Fremdsprache. Das wären dann wohl Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Schwedisch. Schwedisch, wie gesagt, gerade wegen der Diskussion in Schweden, ist eigentlich ganz spannend. Die Frau Malmström hat in einem Jahr, in dem in Schweden Reichstagswahlen sind, dieses Jahr sind in Schweden Reichstagswahlen und die Piraten in Schweden sind ja die stärksten Piraten in ganz Europa. Also ich frage mich, wie kann eine Frau, die in einer liberalen Partei ist, in einem Land, in dem in diesem Jahr Wahlen stattfinden, Sperren propagieren? Ja, also das wäre ja fast so, als hätten sie Pirate Bay ausgeknipst. Letztes Jahr war Pirate Bay. Ich meine, die Piraten, die schwedischen Piraten haben jetzt 2 Parlamentarier im Europaparlament. Ja, das ist durch Pirate Bay gekommen. Also ich kann nicht verstehen, was die Schweden geritten hat. Aber auf jeden Fall ein bisschen Druck in Schweden machen, das kann helfen. Italienisch ist wegen der Frau Angelilli. Aber die Bürgerrechtsbewegung in Italien, die ist irgendwie von hier aus jedenfalls schwer wahrzunehmen. Ja, Französisch, klar, irgendwie sprechen ganz viele Leute in Belgien Französisch. Englisch ist eh egal. So, was ich dann wichtig finde, ist, vernetzt euch mit europäischen Bürgerrechtlern, wenn ihr welche kennt. Und wenn ihr welche kennt, dann gebt die Kontaktdaten auch weiter. Zum Beispiel, was ich gerade wichtig finde, ist Telecomics und Bits of Freedom. Telecomics hat eine ganze Menge Infrastruktur, um verteilt zu arbeiten. Das ist wirklich beeindruckend. Bits of Freedom ist in den Niederlanden, wenn ich mich richtig erinnere. Und Niederlande sind auch wichtig, weil, wie gesagt, da sind die Sperren schon umgesetzt, aber noch nicht durchgesetzt quasi, weil die Technik einfach noch nicht fertig ist. Ganz spannend in diesem Zusammenhang ist auch, Belgien sperrt ja schon. Belgien sperrt eine niederländische Webseite und diese niederländische Webseite heißt stopkinderporno.com. Ja, ist eine Webseite, die ist ein bisschen vielleicht nicht ganz geschmackssicher. Also ich würde sie nicht als geschmackssicher bezeichnen, aber sie ist definitiv nicht kriminell. Die ist aber in Belgien gesperrt wegen übler Nachrede. Da haben sie also gar nicht lange gefackelt, da haben die kein Verfahren gemacht, da hat das Innenministerium in Belgien entschieden und wir sperren die Webseite jetzt. Ganz spannend ist natürlich dummerweise, diese Sperre kann man im Europaparlament nicht sehen, weil das Europaparlament bekommt sein Internet aus Luxemburg und ist damit von der Sperre ausgeschlossen. Ansonsten könnte man denen schon sehr dramatisch zeigen, dass da Webseiten gesperrt werden, die völlig legal sind. Wenn ihr also nach Brüssel fahrt, ne, dann nimmt einen Laptop mit und zeigt denen das über UMTS, dass die Webseite gesperrt ist und bei denen halt nicht, dass die Sperren schon umgehen, die ganzen Pädophilen im Europaparlament. Ja, fahrt nach Brüssel und redet mit den Abgeordneten. Das meine ich ernst. Also am besten, wenn ihr irgendwie einen Verein oder eine Firma oder eine Interessengemeinschaft im Rücken habt, das macht dann ein bisschen mehr her, dann könnt ihr sagen, I am representing XYZ und dann sagt ihr halt, ach übrigens, wir sind auch gegen Sperren und wir würden ja gerne mal mit Ihnen darüber reden, über Ihre Position zu Sperren reden. Also vielleicht sollte man das nicht so betonen, dass man gegen Sperren ist, aber vielleicht einfach, dass man mit Europaparlamentariern über deren Position zu Sperren reden möchte. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man sich schon die Mühe macht, dahin zu fahren, ja, anstatt nur anzurufen oder eine Mail zu schreiben, dann macht das bestimmt schon Eindruck. Wenn ihr dort auftretet, seid gut vorbereitet. Ich habe es ein bisschen verkackt bei meinem ersten Mal. Die wollen nämlich häufig was Gedrucktes zum Lesen da behalten. Die fragen dann so, haben Sie denn was mit? Habe ich falsch gemacht beim ersten Mal. Muss man dann hinterher schicken, aber viel schöner ist, man hat tatsächlich was Schönes, Layoutetes dabei, was man denen da lassen kann. Ja, vielleicht wäre es auch ganz sinnvoll, wenn wir da zusammen was ausarbeiten, obwohl ich mir nicht so sicher bin, ob das so cool ist, wenn wir alle da mit einer Corporate Identity auftreten. Ich glaube, das hat sogar mehr Durchschlagkraft, wenn jeder sein eigenes macht und das jedes Mal individuell ist. Dann sieht das nämlich nicht so aus, als wenn hier irgendwie so ein großer Schwarm an Vertretern dann nach Brüssel geschickt wird, sondern die merken halt, das sind Individuen, die sich dagegen sperren, aussprechen. Ja, jetzt kommt der schwierige Punkt. Als Computerfuzzis, wir machen viel auf freiwilliger Basis. Das kostet selten Geld. Aber nach Brüssel fahren kostet dummerweise Geld. Ich kann jetzt sagen, bei uns, jede meiner Reisen hat 600 Euro gekostet. Das sind dann 100 bis 150 Euro für Flug oder Zug. Dazu kommt dann Hotel und andere Sachen. Also die Lebenshaltungskosten in Brüssel sind ein bisschen höher als hier in Deutschland. Ich denke also, es ist wichtig, dass wir Privatpersonen oder Initiativen, die eben in Brüssel auftreten, wie zum Beispiel EDRI, vielleicht auch den AK Zensur und eben MOGIS, finanziell unterstützen. Egal wer sagt, er braucht, also nicht egal wer, aber von den bekannten Bürgerrechtlern, die halt sagen, sie wollen nach Brüssel fahren und brauchen eure Spenden, um dann eben dort jemanden hinschicken zu können, dort vernünftig nachts schlafen zu können, eben nicht unter der Brücke, dann sind die eurer Unterstützung wert. Also es wäre wirklich wichtig, dass da auch, ja leider kostet das Geld, dass da auch mal Geld fließt. Ja, es hängt von jedem von euch ab, das habe ich vorhin schon gesagt. Und nach Brüssel möchte ich sagen, ihr werdet euch noch wünschen, wir wären politikverdrossen. So viel dazu. Machen wir die Fragerunde jetzt gleich ohne Kamera oder gibt es ein paar Fragen, die ihr noch mit Kamera haben wollt? Mit Kamera? Achso, pardon, hier ist ein Mikro. Ja. Ja, das Weiße. Nee, das Weiße, nicht das Gelbe.
Ja, danke schön. Wir haben ein Slide gesehen, da war eine Aussage drauf, dass die Polizisten die Server im Internet, also diese Honeypot-Server dort drin haben, wurden dort gelassen, genau, und man hat gesagt, das ist ja, dass diese Sperren als Spamfilter verwenden.
Ja, genau.
So, jetzt ist ja eines unserer Argumente immer, dass man nicht zufällig auf kinderpornografische Seiten draufkommt, was ich ja eigentlich auch für plausibel halte. Jetzt kommt diese Aussage daher, wie bemisst du den inhaltlichen Gehalt der Richtigkeit von dieser Aussage? Recht kritisch, wenn man sich das mal vor Augen hält. Ich meine, wenn das tatsächlich so ist, dass dann offensichtlich ja doch Leute zufällig auf solche Seiten kommen, dann
Nee, ist relativ einfach. Das fängt damit an, dass die Kinderpornografie-Definition der EU eben auch Personen, also jede Person unter 18 enthält. Jede Person unter 18 gilt als Kind nach EU-Definition. Und damit ist es, glaube ich, ziemlich klar. Kannst du eine 17-Jährige von einer 21-Jährigen unterscheiden? Und in dem Umfeld wird es dann relativ einfach, irgendwelche Bilder mitzuladen, die Sachen zeigen, die du nicht sehen willst.
Also basiert diese Aussage von diesem Polizisten im Grunde genommen auf Verwischung der im Grunde genommen der Messdaten. Also wenn ich jetzt sage, okay, Kinderpornografie, das ist jetzt, wenn jemand unter 18 im Grunde genommen sexuell misshandelt wird und er sagt aber, ja nee, also gemäß unserer Definition ist das ja jemand, der so aussieht, als sei er nur unter 18.
Ja, genau.
Achso, und darauf basiert dann im Grunde genommen diese, also kann man sagen, das ist eine Irreführung?
Ja, das ist wie die Sache mit eben Himmel, wo eben 12.000 Anschlussinhaber ermittelt wurden und wo dann eben die Staatsanwaltschaft Köln gesagt hat, die Bilder sind einfach nicht strafbar. Ja, da hat irgendjemand quasi überreagiert und dann waren dann 2-3 Bilder dabei in diesem riesigen Fundus. Die Leute zählen ja auch immer Hits, ja, die zählen HTTP-Requests, ja, die zählen Requests auf dem Server. Also wenn du eine Seite hast mit entsprechend vielen Bildern, JavaScript und CSS, dann hast du da verdammt viele Hits. Und wenn dann eins von den Bildern irgendwie fragwürdig ist, dann bist du dabei mit einem Ermittlungsverfahren. Und die wollen halt weniger Ermittlungsverfahren. Und die wollen halt sozusagen nur noch die Leute, die da gezielt draufgehen auf diese bestimmten Inhalte. Und wie das der Polizist von Interpol eben gesagt hat, er möchte eine Reduktion der Strafverfahren um 50%, weil die nämlich überbelastet sind. Man könnte sagen, ja, warum überhaupt? Ne? Also letztendlich wird da ja die Weiterverbreitung der Dokumentation sexuellen Missbrauchs von Kindern geduldet. Gerade in den USA ist es wohl sogar legitim, dass das FBI dort Server hinstellt. Also nicht nur, dass die Server finden, die können sogar Server mit solchem Material aufsetzen. Und deswegen, also das erklärt dann vielleicht auch, warum so viele von diesen Inhalten aus den USA kommen. Vielleicht für diejenigen, die sich schon gefragt haben, warum diese Inhalte in den USA so schwer zu löschen sind. Ich meine, letztendlich wird es mit Himmel nicht anders gewesen sein. Der Server lief wenigstens 8 Monate. Da wird auch im Schnitt 2-mal pro Woche eine Anzeige gekommen sein. Ja. Wo sind die ganzen Anzeigen wegen Himmel? Die sind dann irgendwo versandet oder was? Die werden doch immer wieder gemeldet. Wenn man mit Inhope redet, Inhope sagt ihnen, ja, wir haben die Server in den USA und ja, die werden uns alle 2 Wochen gemeldet. Immer wieder derselbe Server, selber Inhalt. Und der verändert sich nicht. Können sie nicht viel machen, als halt weitergeben. Und so ähnlich wird das wahrscheinlich auch mit Himmel gewesen sein. Zumal man aber auch sagen muss, bis vor kurzem, also bis 2008 zum Beispiel, hat IWF, die Internet Watch Foundation in England, hat da gar nicht Löschung vorangetrieben. Die haben also Seiten gesperrt und stehen lassen. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, europäische Zusammenarbeit bei der Polizei bedeutet dann, wir haben 27 Honeypots in jedem Land einen und die Sperrlisteneinträge in jedem Land haben wenigstens 27 Einträge. Dieser zufällige Access, Accidental Access, ist ja immer denkbar, dass irgendwie von irgendwo ein CSS oder ein JavaScript von einem Server geladen wird, was eben auf der Stoppliste steht. Und die wollen sich halt da nicht durch die Logs fräsen, wobei ich mich frage, naja, das könnte man entsprechend mit einer regex auch hinkriegen, diesen Spam-Filter. Also da muss man keine Sperren davor stellen. Aber die wollen eben diese Inhalte da stehen lassen können, ohne dass die Öffentlichkeit sagen kann, ey, ihr verbreitet da die Dokumentation sexuellen Missbrauchs. Da können die nämlich kontern, wieso, wir haben doch die Sperren davor. Die meisten Leute sehen das nicht. Und die, die das sehen, das sind ja alles Pedos, weil die umgehen die Sperren. So ungefähr. Können wir jetzt die Kamera ausmachen? Oder...